Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Fohlenfutter Podcast Folge des Jahres. Heute wieder mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Yannick, hi. Heute aus großer Entfernung, glaube ich. Ja. Also ich sitze ja in Mönchengladbach und du sitzt in Ulm, um Ulm herum oder
ja, ich,
so.
Ja, ich sitze streng genommen um Ulm herum, weil ich in Neu-Ulm sitze.
Ah, siehst du mal, Neu-Ulm.
In, wie Geografiekenner wissen, Bayern, nicht in Baden-Württemberg, denn zwischendurch verläuft die Grenze. Aber wir wollen nicht in sowas abschweifen. Carsten, du warst aber auch im Südwesten. Und was soll ich sagen, es ist vollbracht. Borussia Mönchengladbach hat zum ersten Mal seit mehr als 1000 Tagen, seit 90 Spielen und seit März 2022 ein zweites Bundesligaspiel innerhalb einer Saison in Folge gewonnen. Es ist nicht zu glauben.
Wahnsinn. Und das sogar mit dem richtigen Cheftrainer. Damals war ja Adi Hütter gerade im Corona-Out und Peintinger, sein Co-Trainer, hat übernommen und diese Geschichte geregelt. Jetzt war es Gerardo Seoane, der selbst an der Linie stand und 2-1 gewonnen bei der TSG Hoffenheim. Mein Tipp war ja 2-2. Es war auch nah dran, das muss man sagen. Wir werden ja gleich noch im Einzelnen über das Spiel reden. Aber es war von daher ein verdienter Sieg, weil Borussia Mönchengladbach extrem effektiv war und extrem leidenschaftlich verteidigt hat. Das waren die beiden Merkmale dieses Spiels, glaube ich. Und dann sagt man bei uns in der Redaktion ja immer so schön, euch kann man schicken. Also Dirk Päfken, unser Fotograf, und ich waren vor Ort in Sinsheim, wo die Hoffenheimer ja ihr Stadion hingebaut haben, gegenüber des Technikmuseums. Und da stehen ja diese beiden Concorde-Flugzeuge, die in den Himmel ragen. Ja, und im Moment schießt es ja fast schon so ein bisschen in den Himmel, was die Borussen hier treiben.
Na, wir hoffen, die Saison endet nicht so, wie es für die Concorde endete. Das war ja ein unrühmliches Ende dieses Flugzeuges. Aber ansonsten, was den Überschall angeht, muss man ja sagen, ist das bei Borussia ja für Verhältnisse gemessen an der letzten Saison schon Überschall. Der 7. Sieg in dieser Saison, so viele wie in der ganzen letzten Saison. Ich weiß noch, Carsten, da haben wir viel geächtzt, weil wir ja eigentlich nie über Siege gesprochen haben. Wir haben über verspielte Führungen gesprochen. Naja, sagen wir es so, eine Führung gab es zunächst einmal. Sie wurde dann auch verspielt, aber nicht allzu lange. Und das ist, glaube ich, nur das Bemerkenswerteste. Aber vielleicht fangen wir mal beim 1-0 an. Das fiel durch einen Tordebütanten in der Bundesliga. Philipp Sander hat es gemacht und es war ja schon überraschend. Ich glaube, so ging es euch dann im Stadion auch, als der Aufstellungsbogen erschien und nicht Rocco Reitz in der Startelf stand. Aber ja, da muss man jetzt Seoane sagen, hat er alles richtig gemacht, denn dieser Sander machte eben das 1-0.
Ganz genau. Man kann sagen, der Trainer hat im Moment ein heißes Händchen, um ihn so ein bisschen an seinem heißen Füßchen und Herrn Hack da zu zitieren. Und Sander ist reingekommen aufgrund der Tatsache, dass Seoane da im Mittelfeld ein bisschen mehr Dichte schaffen wollte.
Also er ist drin geblieben.
Er ist drin geblieben.
Ja, genau. Es war aber ein gefühltes Reinkommen.
Ja. Ja, also er ist ja quasi jetzt, wurde ja von Weigel sozusagen wieder ausgetauscht und ist dann für Rocco Reitz reingekommen. Also irgendwie so hin und her. Jedenfalls sollte er die Stabilität ein bisschen mehr bringen im Spiel gegen die Hoffenheimer mit den starken Mittelfeldspielern, unter anderem ja auch mit André Kramaric. Und in der Summe war es dann so, dass er schon die ein oder andere Problematik erzeugt hat mit Fehlpässen. Die Kollegin Hanna Gobrecht hat das ja auch in ihrer Geschichte zusammengefasst, aber er macht eben dieses Tor und es ist ja schon beachtlich, wie er es macht, wie überlegt. Das erinnerte ja fast schon an die Innenseitenschüsse des Rekordkapitäns der Gladbacher an Lars Stindl, der auch im Stadion war, hat Tom Bischoff geehrt als Co-Trainer der U20, der im Moment ist, hat sich dann unter die Fans gemischt und hat gesehen, aus dem vollgefüllten Gladbacher Fanblock, über 10.000 waren da, wie der Sander da wirklich mit der Innenseite ganz präzise den Ball oder so präzise den Ball geschossen hat, dass Baumann, trotzdem er am Ball war, nichts mehr verhindern konnte, vom Innenpfosten ins Tor. Eine Führung, die Gladbacher haben stark begonnen, die eigentlich, fand ich, schon verdient war aufgrund der Chancen da.
Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt kann man das sagen. Sander hat die Ecke, die dazu führte, selber rausgeholt. Dann hat Kuitakura noch geköpft und so den Rebound hat Sander, wie man sagt, dann reingemacht. Aber anschließend, finde ich, begann dann eben die passivere Gladbacher Phase, gepaart auch damit, dass Hoffenheim wirklich zu ersten guten Chancen kam. Du hast so Kramaric noch einen Kandidaten schon genannt, Adam Loschek haben sie da vorne, Tom Bischoff, der Youngster, sehr stark, wie ich finde. Und ja, also da ist durchaus Alarm, Brün Larsen und so weiter, Namen, die man auch kennt, die davon zeugen, dass da sicherlich in Hoffenheim nicht das Potenzial derzeit ausgeschöpft wird. Das haben sie dann vor dem Tor auch wirklich sehr lange nicht gemacht. Und schon in der ersten Halbzeit zeichnete sich so ein bisschen die Geschichte ab, die dann so ganz groß kulminierte am Ende, nämlich dass Moritz Nikolas einen starken Tag erwischt hatte. Aber gegen das, was später folgen sollte, waren das ja noch harmlose Paraden.
Wobei die Parade gegen den flachen Schuss von Tom Bischoff, die war schon richtig gut. Der zog lang raus in die Ecke und dann war er eben da. Nikolas hat seine ganze Körperlänge genutzt, um den Ball dann um den Pfosten zu drehen. Das war schon auch eine gute Parade, das muss ich sagen. Hat dann einmal auf der Linie aus kurzer Distanz, wurde er noch geprüft, hat abgewehrt und er wächst immer mehr rein in diese Rolle, auch die Nummer 1 dann zu sein in Gladbach, wird immer präsenter auch, hat auch nach dem Spiel dann Interviews gegeben. Natürlich, ja, man muss es so sagen, er war eigentlich der Mann des Spiels, der das gerettet hat, was die Gladbacher dann mitgenommen haben. Und andererseits, kurz vor der Pause lag der Ball dann ja zum zweiten Mal erstmal im Hoffenheimer Tor, das darf man nicht vergessen. Und da war es ja, wie viel Fußspitze, wie viel ganzer Fuß, wie viel Knie oder wie viel, es war es dann am Ende,
ja, des Kleindienst. Ich glaube, ich würde sagen, es war wahrscheinlich ein ganzer Fuß, also die Kleindienst-Hacke war an der Fußspitze des Hoffenheimers, so könnte man sagen, also ja. Ein Schuh im Abseits. Es war dann schon zumindest gut erkennbar. Ich finde, das war es letzte Woche ja bei diesem vermeintlichen 5-1 nicht. Man konnte es jetzt auf den Bildern sehen. Aber ja, das wäre natürlich die Krönung der Effizienz gewesen, da sogar das 2-0 vor der Pause noch zu erzielen. Aber zählte dann eben nicht. Kleindienst bleibt einstellig in diesem Jahr zumindest bei 9 Toren in 15 Spielen. Aber meckern kann man da natürlich trotzdem nicht. Aber Carsten, er war dann im Prinzip gar kein Hauptdarsteller sowieso nicht, eigentlich auch kein großer Darsteller dieser zweiten Hälfte, außer natürlich in der Arbeit gegen den Ball. Die war auch angesagt, sehr intensiv und naja, wieder der Ausgleich fiel, war aber trotzdem fast schon ein bisschen ärgerlich, denn es musste ein Elfmeter her für die Hoffenheimer.
Da muss man dann den Joe Skelly schon ein bisschen in die Kritik nehmen. Er hat wirklich einige Bundesligaspiele hinter sich, hat viel Erfahrung schon gesammelt, auch wenn er noch ein junger Kerl ist. Und da kann man schon etwas geschickter im Strafraum rangehen. Man weiß, wie schnell heute Elfmeter gepfiffen werden. Gerade in Situationen hat das Bein dann da etwas hoch. Und ja, es war unnötig. Es war unnötig. Und ich glaube ganz ehrlich, dass die Hoffenheimer an dem Tag ansonsten auch kein Tor geschossen hätten. Einerseits, weil Moritz Nikolas eben einen großen Tag hatte, weil sie aber auch nicht wirklich präzise gearbeitet haben vorm Tor. Aber klar, den Elfmeter, der dann gepfiffen wurde, zurecht gepfiffen wurde, den verwandelt Kramaric dann natürlich. Aber Yannick, du hast es dann gesagt, du hast es ja auch gepostet in den sozialen Netzwerken. Gladbach reagierte, glaube ich, 160 Sekunden später, fast im Stil einer Spitzenmannschaft. Und dieses Tor war für mich der absolute Höhepunkt fußballerisch an diesem Tag, wie es zustande gekommen ist. Allein der Pass von Robin Hack nach der Balleroberung im Mittelfeld, das war schon richtig klasse. Und dann, Yannick, Alassane Player, glaube ich, at its best oder at his best, müsste man sagen.
Ja, aber das ist ja, also wenn man nicht von dieser Welt ist, im Abschluss manchmal, dann ist man wahrscheinlich it und nicht he, so könnte man es sagen. Aber ja, das war wirklich, wie wir ihn ja im Training auch dauernd erleben. Aber ich finde, das dann ins Spiel zu transportieren und zwei Gegenspieler wirklich so nass zu machen, auch auf so eine typische Playerweise, jetzt nicht irgendwie alle ausgetanzt und aussteigen lassen, sondern einfach so mit zwei Haken und einem Antäuschen den Schussweg perfekt erwischt, dann den Ball auch ebenso perfekt in die lange Ecke gesetzt. Das ist schon große Klasse und ich muss sagen, das sieht man wirklich dann auch in der Bundesliga nicht alle Tage und es sollte dann ja eben auch ein extrem wichtiges Tor sein, nämlich das Siegbringende und das hat mich schon beeindruckt. Also wir haben ja jetzt darüber geredet, dass dieses Führungsproblem keines mehr ist, dass man alle Führungen ins Ziel gebracht hat in dieser Saison, also wirklich das große Gegenstück zum vergangenen Negativrekord, ja. Nur bislang war man gar nicht dahingehend geprüft worden, dass man überhaupt einen Ausgleich kassiert hatte, als man in Führung gegangen ist. Und jetzt dann gut 2 Minuten oder knapp 3 Minuten nach dem Ausgleich direkt auf diese beschriebene Art und Weise in Führung zu gehen, ist wirklich beeindruckend. Ja, das ist Spitzenklasse, sicherlich. Jetzt wäre es gut gewesen, wenn man danach dann auch ein bisschen entspannter das Ganze über die Zeit gebracht hätte oder vielleicht auch noch Konter gesetzt hätte. Aber Carsten, dieses 2:1 war der erste Gladbacher Torschuss der zweiten Halbzeit und es sollte der einzige bleiben.
Ja, wie gesagt, das war das, was der Hoffenheimer Trainer nachher anmerkte, dass nicht die glücklichere Mannschaft gewonnen habe, sondern die mit der größeren Effektivität, eben Borussia Mönchengladbach, auch da Ausrufezeichen dahinter gesetzt. Denn oft war es ja so in den vergangenen Jahren, dass die Spiele genau umgekehrt gelaufen sind. Dass Gladbach viel investiert hat, viel gemacht hat, gerade auch auswärts und am Ende dann mit leeren Händen dastand, weil in den entscheidenden Situationen die Effektivität fehlte. Zuletzt in Freiburg war es auch noch so, da hatte Gladbach eigentlich genug Chancen, um dieses Spiel nicht 1:3 zu verlieren. Auch gerade Alassane Player allen vorweg mit seinen beiden dicken Gelegenheiten gleich zu Beginn des Spiels. Aber jetzt macht er einfach diese eine Chance weg, wie man so schön sagt. Und dann ist da, glaube ich, diese neue Qualität der Gladbacher, die unheimlich viel mit Selbstvertrauen zu tun hat und mit dem, was Gerardo Seoane nachher herausstellte, der Charakter der Mannschaft. Eben dieses unbedingte Verteidigen wollen, dieses Bock darauf haben, sich in die Schüsse reinzuwerfen, vorweg. Natürlich die beiden Innenverteidiger, Elvedi und Itakura, die fast 25 bis 30 Bälle geblockt haben, auf verschiedenste Art und Weise, immer da waren, wenn die Hoffenheimer irgendwo mal eine freie Schussbahn hatten, die dann wieder zugestellt. Und dieses unbedingte Verteidigen des Tores, das ist einfach die Qualität, die jetzt bei den Gladbachern dazugekommen ist. Und da will ich auch sagen, vorne wie hinten effektiv. Ja, da konnten die Hoffenheimer am Ende machen, was sie wollten. Sie haben eigentlich gut gespielt für eine Mannschaft, die da unten steht. Andererseits auch mit einer Mannschaft mit diesem Kader kann auch so spielen. Aber die Gladbacher haben einfach vorne wie hinten im Moment richtig Bock, Spiele zu gewinnen.
Ja, Hoffenheim hat so gespielt, dass man im Positiven sagen könnte, eine Mannschaft, die so Chancen hat, die macht die dann auch irgendwann und dann läuft. Aber das war ja schon dann so eklatant bis kläglich, dass man sagen kann, na, vielleicht hören dann irgendwann eher die Torchancen auf und man bekommt noch größere Probleme. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht Gladbachs Problem. Und ich bin wirklich geneigt zu sagen, also man muss ja festhalten, was dann Nikolas da rausgeholt hat gegen Tabakovic, Kramaric, das ist ja messbar wirklich extrem viel gewesen und normalerweise gewinnst du so ein Spiel nicht. Man kann das sogar untermauern. Deswegen, ne, Expected Goals, wir rattern das immer runter und manche nervt das und so, aber es ist einfach extrem schwierig, wenn du da wirklich doll unterlegen bist, das Spiel trotzdem zu gewinnen. Das sieht man daran, Borussia hatte am Ende 2,8 weniger als Hoffenheim oder 2,7 und hat das Spiel trotzdem gewonnen. Das hatte man, seit diese Daten erhoben werden, bislang höchstens geschafft, wenn man -1 hatte. Also man hatte kein Spiel gewonnen, in dem man mehr als ein Expected Goal weniger als der Gegner hatte. Und jetzt hat man dieses Spiel mit 2,7 weniger gewonnen. Das ist schon wirklich extrem. Das ist eine starke Leistung. Und das liegt eben auch daran, dass Moritz Nikolas, die, seit das erhoben wird, zweitbeste Torwartleistung seit Jan Sommer in München gezeigt hat. Wir erinnern uns an den Paradenrekord. Das war aber viel Masse. Und jetzt würde ich sagen, Carsten, gerade wenn ich daran an diese letzte Aktion in der Nachspielzeit denke, wie er da den Arm noch hochkriegt, das war wirklich auch ganz große Klasse.
Definitiv. Ich meine, Jan Sommer ist ja ein Torwart, der zur absoluten europäischen Top-Klasse gehört, dem man das auch zutraut. Wobei er in München da auch schon einiges damals rausgeholt hat und auch wie ein Berserker gehalten hat. Aber jetzt Moritz Nikolas, kann man nur sagen, absolut den Hut ziehen. Diese letzte Aktion, das wäre ja ganz typisch gewesen. Wir erinnern uns, Yannick, an das Jahr zuvor in Sinsheim. Da haben die Gladbacher in der Nachspielzeit noch das 3:4 kassiert, nachdem Robin Hack mit seinem Dreierpack die Hoffenheimer da immer wieder eingefangen hatte. Aber jetzt steht da eben dieser Moritz Nikolas und hält dann solche Bälle. Also ich würde definitiv sagen, es war sein bestes Spiel im Gladbacher Tor und eines, in dem man natürlich auch untermauert hat, dass Gerardo Seoane ihn zu Recht zur Nummer 1 erklärt hat und ihm im Tor gelassen hat. Er zahlt das immer mehr zurück. Es war nicht die einzige Situation in den vergangenen Wochen, wo er in ganz wichtigen Situationen auch richtig gut gehalten hat. Aber diese Parade gegen Tabakovic, da würde ich schon sagen, das war schon mindestens internationale Klasse. Also die musst du erstmal machen, dieser Reflex und dann auch wirklich da einfach diese Präsenz zu haben. den Ball quasi anzuziehen. Er hat ja dieses leuchtend gelbe Outfit an. Man sagt ja, ne, die Torhüter ziehen die Bälle ein bisschen mehr an, wenn sie ein bisschen bunter angezogen sind. Aber da ging es vor allem darum, richtig gut reagiert. Spricht natürlich auch für die Arbeit des Torwarttrainerteams, dass eben in solchen Situationen Nicolas dann da ist. Er ist richtig reingewachsen in die ganze Geschichte und war auch zu Recht dann der Mann des Spiels.
Und ich bin ja wirklich dann einer, der auch sagen würde, ja, ganz ehrlich, so ein Spiel gewinnst du normalerweise nicht. Der Gegner hat so viele Chancen, da war so viel Glück dabei. Aber ich bin da wirklich bei Christian Ilzer. Und ich finde, wenn der Trainer des Gegners es ja sagt, das war einfach dann verdient aufgrund der Dinge, die du auch genannt hast, was Itakura und Elvedi angeht. Man kann ja die Außenverteidiger, also zumindest Lukas Ulrich, Skelly jetzt in der Elfmeterszene nicht reinnehmen. Einfach alle, das beginnt ja auch immer vorne bei Tim Kleindienst, was der da ackert, Hackplayer und so weiter. Da war sich einfach keiner für zu schade und dann passiert es auch einfach mal. Dann kann man trotzdem ein Spiel ziehen, wie es immer heißt. Und ja, ich meine, du warst ja vor Ort, die Freude war dann riesig. Das waren ja auch jetzt, sag ich mal, die größten Auswärtssiegfeierlichkeiten seit langem vor einer Kulisse, die schon gefühlt Heimspielformat hatte. Das ist ja auch im Fernsehen sehr gut rübergekommen. Rund 10.000 Gladbach-Fans da in Sinsheim. Ja, wirklich beeindruckend. Und deswegen nehme ich das auf, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist vollbracht. Die Serie ist beendet. Und jetzt nerven wir auch nicht mehr damit. Jetzt ist es geschafft. Jetzt würde es ja auch lange dauern, bis da mal wieder so einige Spiele angehäuft sind, dass man das thematisieren muss. Jetzt können wir darüber reden, Carsten, wann hat Borussia zum letzten Mal 3 Spiele in Folge gewonnen?
Ja, da müssen wir dann unseren Top-Statistiker Thomas Gruhlke zur Rate bitten. Ich habe es jetzt gerade nicht präsent, wann das gewesen ist. Aber vielleicht noch mal zu dem Thema Glück. Wie gesagt, Gerardo Seoane sprach davon, dass ein bisschen glücklich gewesen wäre, der Sieg. Aber sein Kollege hat ihm dann zu Recht, finde ich, auch widersprochen. Denn am Ende ist es ja so, dass ein Torwart ebenso wie die Verteidiger zu einer Mannschaft gehören und die Qualität des Torwarts und der Verteidiger ja auch eine Qualität ist, die dazu beiträgt, dass man so ein Spiel gewinnt. Roland Wirkus, der sich wirklich die Seele aus dem Leib geschrien hat, beziehungsweise die Stimme aus den Stimmbändern geschrien hat. Er krächzte ja nachher am Mikrofon bei den Interviews in der Mixzone nur noch vor sich hin. Aber der sagte, ja, das ist eben dieses Spielglück. Ich bin mir sicher, dass wir in der vergangenen Saison dieses Spiel nicht gewonnen hätten, sondern wahrscheinlich sogar noch verloren hätten vielleicht oder einen Punkt mindestens abgegeben in letzter Sekunde. Aber das ist eben diese von mir besagte neue Lust aufs Verteidigen, diese Qualität einfach der Gladbacher in den entscheidenden Situationen das Richtige zu tun. Vorne, wie gesagt, Alassane Player und auch Philipp Sander bei den Toren und hinten dann eben sich wirklich reinzuschmeißen und ja mit allem, was man hat, dafür zu sorgen, dass ein Spiel eben gewonnen wird, nur bezwungen zu werden durch diesen Elfmeter. Ja, und dann hat man eben 24 Punkte nach 15 Spielen. Dann hat man deutlich mehr eingefahren als in der vergangenen Saison. Dann hat man aber auch, und das ist ja der entscheidende Faktor, 13 Gegentore weniger zum selben Zeitpunkt als in der vergangenen Saison. Und da muss ich dann sagen, da merkt man doch jetzt ganz klar, an welchen Stellen Seoane, sein Trainerteam und auch die Mannschaft gearbeitet haben. Für mich ist es ganz klar eine Mentalitätssache und das hat auch Seoane bestätigt, als er sagte, es geht um den Charakter der Mannschaft. Ich glaube, dass das wirklich durch die Neuzugänge, aber auch durch die Neuorientierung des Spiels, dass sich alles nochmal zusammengerauft hat, insbesondere auch nachjustiert wurde nach Augsburg, nach Frankfurt, nach dem Pokal aus. Da hat sich offenbar richtig was getan in der Mannschaft, aber vor allem auch in den Köpfen der Mannschaft.
Ja, vielleicht war dieser Herbst, gerade im Oktober, als er dann nochmal sich zuspitzte, gut, dass keiner dachte, okay, es reicht einfach zu sagen, jetzt ist es das zweite Jahr und man hat irgendwie gut eingekauft, die drei Zugänge ergeben Sinn, man hat niemanden groß verloren, das wird schon, sondern dass dieses Zusammenraufen dann nochmal kräftiger stattfinden muss und das sieht man, glaube ich, dass das passiert ist. Es gibt sicherlich dann auch so systemisch noch ein paar Dinge, dass jetzt, ne, die klare Doppelsechs, klar immer hinten Viererkette, bis auf ganz wenige Ausnahmen punktuell in Spielen. Eine große Variabilität im Aufbau mittlerweile, da auch nicht mehr so leicht auszurechnen zu sein und, ja, Carsten, das haben wir, glaube ich, auch letzte Woche schon herausgestellt, beim Toreschießen variabel zu sein, ein Top-Stürmer zu haben, aber nicht komplett abhängig von ihm zu sein. Siehe das Hoffenheim-Spiel, in dem Tim Kleindienst ja bis auf dieses Abseitstor eigentlich gar nicht viel gebracht hat, gut kontern zu können, stark nach Standards zu sein und aber wie gegen Kiel dann auch mal wieder so ein 28-Pässe-Tor zu erzielen. Also diese Mischung stimmt und in Hochphasen ist es ja dann auch so, dass wirklich Seoane darin bestätigt wird, wenn er sagt, ja eigentlich will man ja alles gut können, so, also sich nicht klar und dogmatisch da auf irgendwie einen Stil festzulegen, das zahlt sich aus und auch das haben wir schon oft aufgezeigt, das reicht in der Bundesliga, weil ja, wenn man vieles ordentlich bis gut macht, ist man richtig gut dabei, auch in der Tabelle, da ist man jetzt Achter, ein Punkt auf Platz 5 und Kassensohre nur 3 auf Platz 3 und auf Platz 4.
Da werden jetzt aber die roten Laternen im Borussia Park angehen, dass hier jetzt schon wieder die Träume ins Kraut schießen. Ja, aber es war nun mal so, dass auch in Sinsheim die 10.000 Gladbach-Fans natürlich von Europa gesungen haben und Gerardo Seoane hat dann auch diese Träume erlaubt, hat den Fans zugestanden, dass man auch Tagträume haben darf. Er selbst träumt eher in der Nacht, hat er zugegeben, aber ja. Also ich glaube, dieser Umgang mit dem Thema war ganz sympathisch, denn da wird nichts von vornherein weggeredet, sondern Seoane hat sogar darauf hingewiesen. Ich fand, er hat schon eine richtige Ansage gemacht. Das habe ich auch in meiner Analyse zu der ganzen Geschichte so geschrieben, dass er eben ganz klar gesagt hat, hey, wir haben ja gesehen, dass wir in Sinsheim solche Spiele gewinnen können, aber gut war das nicht. Wir haben noch richtig viel Potenzial an einigen Stellen. Und das ist ja dann schon mal für eine Mannschaft, die 24 Punkte geholt hat, die ja im Grunde genommen einen Systemausfall gehabt hat in Augsburg und dann natürlich dieses typische Gladbach verspielt seine guten Chancen in Frankfurt. Ansonsten gab es ja gar nicht so viel, wo man sagen kann, da war wirklich wenig drin. Aber es hat sich alles stabilisiert, es hat sich alles nochmal richtig entwickelt. Und was du gesagt hast, gerade die Festlegung auf ein System, eine klare Achse herauszubilden, all das sind ja Entscheidungen, die Seoane als Trainer auch getroffen hat, wo er sich auch verändert hat. Er hat nicht wie in der letzten Saison wild immer die Systeme gewechselt, das versucht, dieses versucht, sondern gesagt, wir gehen jetzt einen Weg und den gehen wir auch. Und dann hat die Mannschaft auch davon profitiert, hat Stabilität bekommen, hat Qualität dazu bekommen, Intim-Kleindienst, der für mich ja wirklich da, auch wenn er jetzt in Sinsheim nicht so in Erscheinung getreten ist, aber er ist immer da und dann nach dem Spiel schubst er dann auch den Nikolas nach vorn und sagt ihm, hey, du bist heute hier der Held, komm, super klasse, jubelt da die Spieler an. Also da ist richtig was zusammengewachsen und da muss ich sagen, ich bin wirklich richtig gespannt auf das, was dann in den ab dem 16. Saisonspiel, was ja dann gegen den FC Bayern sein wird, richtig noch passiert. Und ja, ich glaube, diesen Gladbach kann man schon noch was zutrauen. Und da würde ich das Thema Europa auch nicht ganz streichen.
Ja, was Seoane meint mit Potenzial, ist ja auf jeden Fall dann auch gegen die Großen, ja, gegen Bayern jetzt wahrscheinlich ein großes Ziel, da was zu holen. Aber ja, mein Gott, der FSV Mainz hat es ja auch geschafft. Letztens in München sähe es vielleicht nochmal anders aus. Aber wenn man sich das anguckt, ne, in Leverkusen, da kommt man zurück nach dem 0-2 am ersten Spieltag, kriegt dann sehr unglücklich durch diese VAR-Geschichte, die ja zum Glück weniger geworden sind in den letzten Monaten, noch das 2-3. In Frankfurt hat man viel Ballbesitz, viele kleine Chancen, nicht so die ganz klaren, muss da nicht unbedingt 0-2 verlieren. In Leipzig, phasenweise sogar die bessere Mannschaft gegen einen Gegner, der da zu der Zeit echt am Boden lag und naja, jetzt immer noch ganz gut bedient ist damit, dass er Vierter ist. Also da dann auch mal so zuzuschlagen, wenn der Gegner auch was anbietet. Gegen Freiburg, du hast es angesprochen, mit der Effizienz von Hoffenheim wäre da mehr drin gewesen. Gegen Stuttgart hat man auch wirklich eine ganze Hälfte sehr gut mitgehalten, hat sich nicht richtig belohnt. Das sind so, glaube ich, die Punkte, wo man sagen kann, ja, da darf man auch besonders gespannt sein in der Rückrunde. Kriegt man das hin, diese Spiele dann auch mal zu ziehen, wie Roland Wirkus immer sagt, sich dann auch mal für gute Leistungen noch mehr zu belohnen. Das Pflichtprogramm hat man ja wirklich, wirklich gut erledigt. Man hat jetzt gegen die letzten 5 der Tabelle gewonnen. Da, also, was soll man da meckern? Das ist ja auch fast schon Borussia untypisch. Das ist die Basis. Und ja, jetzt geht es darum, was kommt drauf auf die Basis? Und wenn da noch was drauf kommt, ist da wirklich Thema Europa alles drin. Und jetzt hat man sich zumindest schon mal so einen Puffer angefressen, angepunktet, dass man sich nach unten keine Sorgen machen muss. Und da hatten wir, Carsten, schon zwischenzeitlich so im Sommer nach der letzten Saison ganz legitime Bedenken, dass es auch in die Richtung gehen könnte. Aber dass diese Sorgen weggewischt sind, das ist jetzt ja auch schon mal ein Gewinn.
Ja, definitiv. Und wir hatten ja vorab, vor dem Spiel in Hoffenheim beziehungsweise in Sinsheim geschrieben, dass es einfach wichtig wäre, dort zu punkten, auch mit Blick auf das Startprogramm im neuen Jahr, mit eben dem Spiel gegen den FC Bayern, dann das Spiel beim VfL Wolfsburg, der ist ja auch eine absolute Wundertüte, überhaupt nicht einzuschätzen, und dann bei Bayer Leverkusen. Also das ist schon ein prächtiger Auftakt, bei dem man eigentlich nur gewinnen kann als Gladbach, aber vor allem hat man nicht das Problem, wenn man da jetzt tatsächlich, der normale Lauf der Dinge wäre ja, dass man da nicht ganz so üppig punktet, dass man dann sofort wieder in die Bredouille kommt, sondern dass man dann immer noch diese Basis der 24 Punkte hat, dann weiter punkten kann und mit dem Wissen darum, und ich glaube, das ist das, was die Gladbacher wirklich dazugelernt haben, diese mentale Stärke, dass nicht ein Rückschlag da gleich wieder alles umwirft, siehe das Freiburg-Spiel, sondern dass man weitermacht, dass man an sich glaubt, dass man ein gesundes und auch stabiles Selbstbewusstsein aufgebaut hat in die eigene Sache, dass man an dem, was man sich erarbeitet hat, mit dem Trainer, mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam, auch in der Breite der Mannschaft, dass man all diese Dinge eben so stabil ansieht, dass man auch mit Rückschlägen umgehen kann. Und da ist ja das beste Beispiel das, was du rausgestellt hast, eben diese schnelle Reaktion auf das Gegentor in Sinsheim. Gegentore waren ja für Gladbach auch immer ein ganz schwieriges Ding. Oftmals brach man dann komplett zusammen, dann kam gar nichts mehr. Und das ist jetzt schon so, dass diese Mannschaft offenbar eine Stärke darin hat, einfach ihr Ding zu machen. Und ich glaube, das ist der große Gewinn dieser ersten 15 Spiele. Aber nochmal, ein ganz großer Faktor wird werden, wie geht Gladbach, also erstens natürlich, wie laufen die ersten drei Spiele und wie geht Gladbach möglicherweise auch damit um, wenn es nicht so gut läuft?
Ja, der Puffer ist zumindest da, dass man diesen Mittelfeldplatz dann behalten würde, aber ja, wahrscheinlich ist die Mannschaft jetzt inzwischen auch so veranlagt, dass man nicht denkt, ja, hoffentlich kommen wir da gut durch und sind da nicht irgendwie zu weit abgerutscht, sondern dass man sich Spiel für Spiel sehr gute Gedanken macht, wie man da was holen kann, und dann, ja, hat das zuletzt ja auch einfach geklappt. Man hat fast gar nicht mehr verloren in den letzten Spielen, nur eins der letzten 9, und das gar nicht mal so nötig. In Freiburg hätte auch anders laufen können, das ist ja auch schon eine Kunst, selten zu verlieren, und das gilt ja für viele Bereiche, ne? Irgendwie einigermaßen gut die Chancen nutzen, hinten nicht eklatant patzen, jeder einigermaßen das Potenzial abrufen, und man muss dann auch gar nicht irgendwie jetzt zaubermäßig taktisch irgendwas auf den Platz liefern, sondern eher so in bestimmten Spielsituationen, sei es im Umschalten, sei es bei Standards oder dann mal aus dem Positionsspiel heraus, sehr häufig das Richtige machen, häufig genug, und so funktioniert es einfach. Dann kommt da was bei rum, und das Resultat sind jetzt 24 Punkte aus 15 Spielen, und ist ja eigentlich mehr als die halbe Miete, oder? Weil 48 haben wir jetzt nicht erwartet.
Nein. Also ich glaube, auch intern haben die Gladbacher erstmal so auf die Mannschaften geschaut, die die vergangene Saison so auf den Plätzen 8, 9, 10 waren. Freiburg, Heidenheim und Werder Bremen 42 Punkte hatten die. Das war, glaube ich, so der Maßstab. Das wären dann ja 21 pro Serie. Jetzt ist man schon ein ganzes Stück weiter. Es gibt ja noch zwei Spiele. Also theoretisch, wie hat Lucien Favre immer gesagt, es sind noch 6 Punkte im Spiel. Theoretisch kann Gladbach ja sogar noch eine 30er Hinrunde spielen. Das wäre natürlich ein, ja, ich sag's jetzt mal so blöd, ein Kracher. Aber diese 24 Punkte gehen ja auch schon in eine Richtung. Ich weiß noch, damals war der Maßstab immer so die 25. Das hat Martin Stranzl mal gesagt. Mit 25 pro Halbserie bist du im Bereich Europa. Du kannst mal 8er, 9er werden. Du kannst aber auch mal vielleicht sogar 6. oder bestenfalls sogar 5. werden, je nachdem, wie der Rest der Bagage da punktet. Und da ist die Bundesliga ja gerade sehr, sehr eng beisammen. Du hast es schon gesagt, wie kurz die Distanzen nach oben sind. Nach unten ist da schon doch ein Gap entstanden, das sich Gladbach dann auch erarbeitet hat. Wir wollen da jetzt gar nicht irgendwo große Töne spucken und sagen, jetzt geht's hier Richtung Hallamarsch, Richtung Europa, sondern wenn die Gladbacher das weitermachen, was sie gerade machen, das hat auch Moritz Nikolas eigentlich ganz gut formuliert, wir sollten einfach bei uns bleiben, wir sollten unser Ding machen und dann werden wir auch unsere Punkte holen. Moritz Nikolas und Philipp Sander hat's auch so gesagt, natürlich auch zwei, die eher so für die Vernunftfraktion in der Mannschaft sicherlich auch stehen, aber das ist es ja. das, was die Gladbacher im Moment machen, dafür steht ja auch Gerardo Seoane, sie machen einfach ihren Job. Und wenn du als Gladbach deinen Job machst, hast du die Qualität, in den Bereichen unterwegs zu sein, wo du jetzt bist. Und du hast aber auch die Qualität, Spaß zu machen. Und das war ja das, was in Hoffenheim oder gegen Hoffenheim am Ende die 10.000 Leute, die da hingefahren sind, hatten. Die haben einfach richtig Spaß an dem gehabt, was passiert ist. Da ging es auch nicht darum zu glänzen, zu was weiß ich, zu zaubern, sondern einfach Fußballspiel zu gewinnen und dann zusammen da zu stehen und zu feiern und ja, wie gesagt, Spaß zu haben.
Ja, und jetzt mal angenommen, es würde mit der großen Überraschung bis Sensation klappen und man schlägt die Bayern, dann wäre es zumindest schon nicht mehr so, wie es mal war, dass dann jeder unken würde, ah, dann gibt es in Wolfsburg Niederlage, das wäre ja typisch, sondern ja, so ein bisschen auch diesen Unkenrufen zu trotzen. Ich meine, das ist ja nun auch alles historisch belegt und irgendwie es gab genug Beispiele in den vergangenen Jahren, dass das legitim war, so zu denken. Da hat man jetzt einfach so ein bisschen was hingelegt und Vertrauen auch geschafft, das ist ja auch wichtig. Und ja, Carsten, das ist dann wieder so ein bisschen alte Borussia, ein bisschen also positive Verlässlichkeit aus den Jahren, die jetzt weit weg schienen. Jetzt würde, wenn man das auf die Transferperiode im Winter überträgt, heißen, es passiert eigentlich nichts. Denn das war immer so die Maßgabe unter Max Eberl. Man hat ja im Sommer gut gearbeitet, es läuft sportlich gut, dann muss man nichts machen. Aber ein bisschen ändern sich die Dynamiken und die Märkte ja auch, wie das funktioniert. Ja, wie ist es denn nun? Was passiert im Winter?
Tja, also das ist natürlich die Glaskugel, in die man reinschaut. Grundsätzlich würde ich auch sagen, eigentlich muss nichts passieren, wenn nichts passiert. Sprich, wenn sich der Kader nicht, und das hat Roland Wirkus ja auch durchklingen lassen, als wir zuletzt nach der Pressekonferenz vor dem Hoffenheim-Spiel mit ihm gesprochen haben, sollte sich in der Top 15 nichts Wesentliches verändern, dann wird auch kein wesentlicher Transfer stattfinden. Aber, und das ist ja diese neue, sage ich jetzt mal, dieses neue Transferwesen, was im Fußball sich langsam etabliert. Ja, an den Anfangsjahren unter Max Eberl waren Wintertransfers eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass vorher irgendwas total daneben gegangen ist. Aber inzwischen ist es ja so, dass man auch taktisch immer schauen muss, welchen Spieler will ich vielleicht für den Sommer haben und welchen muss ich jetzt schon fix machen, damit der mir nicht verloren geht? Das hat Steffen Korrell mal durchblicken lassen im Gespräch, dass es doch einige Personalien gab, wo die Gladbacher dran waren, aber die dann plötzlich vom Markt waren, weil andere Clubs einfach Nägel mit Köpfen gemacht haben, die Spieler wissen wollten, wo sie dran waren. Deswegen will ich nicht ausschließen, dass, kann ja auch auf der Abgangsseite so passieren, dass ein Club einen Spieler dann irgendwo überzeugt zu sagen, ja jetzt im Sommer oder dann will ich unbedingt den nächsten Schritt oder einen anderen Schritt oder was weiß ich machen. Aber Grundsatz ist eigentlich, Kader steht, Kader bietet alle Optionen, auch für die jungen Spieler. Fabio Chiarodia ist wieder reingekommen, soll wahrscheinlich dann in der Rückrunde noch mehr Einsätze bekommen oder im zweiten Saisonteil. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dem werden wir uns sicherlich auch nochmal textlich widmen in den nächsten Tagen, das Thema Chemie im Kader ist. Denn das, was wir gerade alles vorher besprochen haben, hat ja auch damit zu tun, dass in der Mannschaft richtig was Schönes herangewachsen ist.
Ja, gerade in der Abwehr merkt man das. Das war ja auch die Bauchschmerzenzone Ende August bei vielen, weil ja man schon auch annehmen konnte, dass da noch was passiert. Es ist da nichts passiert. Man hat gesagt, ja, so ist es. Und der Kader ja, ist da ein bisschen knapp, aber wir werden alle brauchen. Und dann vertrauen wir auch denjenigen. Jetzt muss man sagen, ja, also man hat Momente gehabt, in denen man allen vertrauen musste, aber Chiarodia hat ja zum Beispiel dann außer im Pokal einmal gar nicht in der Startelf gespielt, Stefan Leiner nur ganz wenig, also die beiden ja so Platz 7 und 8 in der Abwehrhierarchie, Marvin Friedrich hat viele Einsätze bekommen, Lukas Ulrich ist sogar vorbeigezogen an Luca Netz, da gibt es ein ganz spannendes Duell, also ja, dieses Gefüge ist da ja auch jetzt so gewachsen und so stabil, dass man jetzt gar nicht wüsste, wenn da jetzt im Winter ein Kevin Dix reinkommt, ohne dass jemand geht, wie soll das denn gehen, also dann irgendwie einer verliert ja dann seinen Platz oder rückt nach hinten, obwohl er es ordentlich gemacht hat. Also ja, sind wir da schon bei so Szenarien irgendwie, Stefan Leiner geht überraschend im Winter, weil er merkt, okay, ich will eigentlich doch Stammspieler irgendwo sein, aber in Gladbach werde ich es wahrscheinlich nicht mehr. Oder weiß nicht, irgendjemand ist ganz panisch in England und bietet viel Geld für Joe Skelly und Gladbach kann nicht Nein sagen. Das sind ja die Szenarien, ne, wenn was passiert. Aber das ist ja wirklich alles sehr hypothetisch und das wird man im Auge behalten, dass man diese Chemie nicht kaputt macht. Das kann man auch weiter da vorne fortschreiben und ja, deswegen ist Transferarbeit ein bisschen so Schach auch mittlerweile im Winter. Ja, wer geplant, welche Züge und worauf muss man reagieren. Und ja, deswegen ist jetzt, also würde man erstmal annehmen, dass das einzige Thema, das aufs Tableau kommt, Spieler sind, die verliehen werden und nicht ausgeliehen.
Genau, das hat Roland Wirkus auch gesagt, dass es da nicht unbedingt darum geht, jemanden zu verkaufen, sondern wirklich mit Laien dafür zu sorgen, dass Spielpraxis entsteht. Vielleicht noch ein Wort zu vorne. Wenn man sich das vorne mal anschaut, Robin Hack hat verlängert, Alassane Players Vertrag hat sich verlängert, Kleindienst ist gerade erst gekommen, hat auch noch mal in einem Interview jetzt klargestellt, dass er sich extrem wohlfühlt in Gladbach. Und das wäre ja Wahnsinn, wenn der jetzt zum Beispiel auf die Idee kommt, mal zu irgendeinem ganz großen Verein zu wechseln, auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft. Er hat hier in Gladbach einen Riesenschritt nach vorne nochmal gemacht, hat gemerkt, wenn ich in Gladbach spiele im Vergleich zu Heidenheim, bin ich plötzlich Nationalspieler und das wird auch bleiben. Warum? Weil er hier spielen wird und weil er eben diese unglaubliche Rolle hier spielt, der er spielt. Franck Honorat, gerade angekommen und so wie der jetzt spielt, will ich nicht ausschließen, dass vielleicht auch mal der französische Nationaltrainer auf ihn aufmerksam wird. Gut, seine Flanken in Sinsheim waren jetzt ein bisschen unpräzise, aber ansonsten ist er ja einer der großen Gewinner der ersten 15 Spiele. Als Typ gewachsen, als Spieler an Wichtigkeit gewachsen. Und diese vier da vorne mit Player, mit Kleindienst, mit Hack und dann noch ein Stöger im Hintergrund, ein Neuhaus, wenn er wieder fit ist, im Hintergrund. Das sind ja schon eher Spieler, wo man sich die Idee haben könnte, naja, so zufrieden sind die nicht, aber die vier da vorne, da wird nichts passieren. Naja, und die Laien, da sind wir dann ja auch vorne. Ranos, also da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Fantasie, wo der irgendwann irgendwo mal bei Borussia eine Rolle spielen könnte. Da würde ich fast sogar sagen, wenn da einer was bietet, kann das auch ein Verkauf werden, soll aber eigentlich eine Laie werden. Olschowski war ja fast schon weg, hat sich dann verletzt, wird sicherlich auch ein Thema werden. Ja, und ansonsten bei Borges Sanchez, Yannick, würde ich fast sagen, den würde ich nicht verleihen.
Ja, weil er so eine Inselqualität mitbringt, die eigentlich keiner hat. Der ist so der einzige richtige 1-gegen-1-Spieler. Also ich finde, Ngumu wird das ja immer so ein bisschen zugeschrieben, aber das ist ja vor allen Dingen mit Tempo am Gegner vorbeirennen. So, das ist ja kein klassisches Dribbling auf dem Bierdeckel. Und Robin Hack ist ja auch eher dann so der wendige Typ und wuselig, aber auch nicht ganz klassisch, dass er dann immer in die Mitte zieht. Sucht ja dann auch eher selbst den Abschluss im Strafraum im besten Fall, auch wenn ihm das noch nicht so gelungen ist wie in der letzten Saison. Ja, und deswegen würde man so eine Fantasie haben, dass ein Borges Sanchez, der ja gerade auch erst aus dem Kreuzbandriss kommt, der vielleicht auch gar keinen Abnehmer finden würde jetzt im Januar, dann über Spielpraxis in der U23 rangeführt werden kann. Und theoretisch hat man für die Position, auch wenn das jetzt kein Tempodribbler unbedingt ist, Noah Pesch, dem man jetzt auch nichts verbauen wollen würde. Deswegen ja, sehe ich dafür Borges Sanchez auf jeden Fall Perspektiven in der Rückrunde, sich da in Gladbach wieder reinzugrooven. Und ja, somit sind dann ganz oben auf der Leihliste Ranos und Olschowski. Fukuda ist so ein bisschen, ne, schwimmt so dazwischen, aber ich denke, dass das auch noch okay ist, wenn der über die U23 sich anbietet, außer da hat jetzt jemand ganz toll Bedarf und verspricht irgendwie ihm ja einen Stammplatz in der Rückrunde auf einem ordentlichen Niveau, aber letzten Endes geht es dann um wirklich hintere Kaderplätze, auch ja jenseits derer, die regelmäßig überhaupt im Kader sind oder einen Stammplatz im Kader haben.
Bei Fukuda darf man ja auch nicht vergessen, dass er ja auch davon profitiert, dass Koitakura hier ist. Also einer, der ihn sozusagen mitzieht, den jungen Kerl. Beim Fukuda ist ja ganz spannend, dass es relativ viele japanische Spieler inzwischen auch in den unteren Ligen in Deutschland gibt. Und für die ist er so ein richtiges Vorbild, weil er es geschafft hat, eben in diesen Profimannschaft reinzukommen, den Traum, Profi zu werden, in Europa eben lebt. Und er ist selber noch Lehrling, andererseits Vorbild. Und diese Beziehung zu Oko Itakura, die beiden sind ja immer wieder zusammen zu sehen, ob das im Trainingslager war, ob das beim Training ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen, dass sich eben Ko Itakura ein bisschen väterlich um ihn kümmert. Ganz wichtig, glaube ich, für Fukuda, auch was das eigene Wachsen angeht. Und man darf auch nicht vergessen, er ist ja trotz seiner nicht ganz so langen Körperlänge ein richtig guter Kopfballspieler. Und da sind wir ja bei einem Thema, was in Gladbach auch wieder eines geworden ist. Auch dank Tim Kleindienst natürlich. Fukuda ist eigentlich, ja, eigentlich ist er im Moment Jannik, der zweite Mann fast schon hinter Kleindienst, weil so recht Thomas Tschantschara sich da ja gar nicht durchsetzen konnte. Also würde mich sehr wundern, wenn da wirklich eine Ambition besteht zu wechseln. Es sei denn, wie du es gesagt hast, da wirkt jetzt wirklich mehr oder weniger eine Stammplatzgarantie angeboten für ein halbes Jahr. Da würde wahrscheinlich Roland Wirkus dann auch sagen, das kann den Fukuda voranbringen. Und dann haben wir ja noch den Noah Pesch, dann haben wir ja noch Botelli. Das sind ja die Leute, die dann auch nachrücken könnten in der Position.
Genau, also Fukuda dahinter, Ranos und Olschowski eher auf Platz 3 der Leihpotenzial-Rangliste, Borges Sanchez auf Platz 4 und alles andere wäre dann wirklich schon überraschend. Da müsste dann auch irgendwer auf Wirkus zukommen und sagen, nee, also ich will hier weg und ich sehe keine Perspektive mehr. Aber auch da muss man ja sagen, dass die Spieler um diese besondere Konstellation im Winter wissen, dass da in vielen Vereinen jetzt auch nicht alle Karten neu gemischt werden, dass man sich da auch verheben kann bei so einem Wintertransfer. Es gibt ja auch dieses Modell, Spieler werden geholt und dann erstmal noch ein halbes Jahr zu ihrem alten Verein verliehen, so wie es bei Kone war. Deswegen insgesamt jetzt kein super ereignisreiches Wintertransferfenster. Gut, das war damals, als Jan Sommer ging, haben wir das vorher wahrscheinlich auch gesagt, aber das sind ja wirklich Ausnahmesituationen und die sieht man jetzt gerade nicht. Von daher, ich meine, es gab Zweifel am Ende der Transferperiode, ob die Breite des Kaders reicht. Der Kader hat geliefert und dann kann man ja diesen Status quo auch einfach mal so über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel genießen und mit dem bestehenden Personal, das ja auch überwiegend gesund ist, auch sehr wichtig, auch ein wichtiger Faktor in dieser Hinrunde, wieder angreifen.
Ja, definitiv. Das wird auch das Ziel von Seoane sein, weil ich glaube, der auch gemerkt hat, dass eben diese personelle Stabilität, die da ist, durch die wenigen Verletzungsausfälle, aber eben auch dadurch, dass er sich in einigen Positionen auf eine Achse festgelegt hat, dass er aber trotzdem auch Türen aufgemacht hat, siehe natürlich Moritz Nikolas, siehe natürlich Lukas Ulrich. Das sind ja Spieler, wo man nicht gedacht hat, dass wenn die Konkurrenten Omlin und Netz zurückkehren, dass sie einfach so im Kader bleiben, in der Startelf bleiben. Ist aber so. Da hat Seoane wirklich auch nochmal umgedacht. Insbesondere was Omlin ja angeht, sein Kapitän, darf man nicht vergessen, Jonas Omlin ist nach wie vor der Kapitän dieser Mannschaft, wurde aber ins zweite Glied zurückgestellt vom Trainer, den er auch schon lange kennt. Also es ist schon keine kleine Entscheidung, muss ich sagen, aber eine, die der Mannschaft auch zeigt, auch der Trainer setzt ganz klar das Leistungsprinzip nach vorne. Hier gibt es keine Erbhöfe mehr, das war ja lange auch vielleicht ein problematisches Thema in Gladbach, dass viele so groß geworden waren, dass man kaum an ihnen vorbeikam. Also auch da, wer spielt, der muss auch richtig was bringen. Und das feuert die Mannschaft ja auch immer wieder an. Seoane hat ja auch mit diesem Wechselspiel auf der 6 mit Reiz und Sander ja auch den Reiz nochmal gereizt, da wieder den Boden unter den Füßen zu haben und von der Warte aus dann wieder zu einem wichtigen Spieler zu werden. Hat auch geklappt. Reiz ist jetzt auch wieder mittendrin, auch wenn er jetzt in Sinsheim nicht von Anfang an gespielt hat. Also insgesamt, finde ich, ist der Kader sehr ausgewogen inzwischen. Der Kader ist gewachsen von der Mentalität her, von der Qualität her und darum ist Gladbach eigentlich sehr gut aufgestellt. Es würde mich sehr wundern, wenn da jetzt ganz große Dinge passieren. Aber du hast es gesagt, dass Jan Sommer plötzlich verschwindet. Ich weiß gar nicht, ob Harry Kane Skifahren geht, um das jetzt mal parallel zu setzen. Wir sollten ihm das vielleicht verbieten, wer weiß. Naja, aber ansonsten keine Ahnung. Aber klar, wenn große Angebote kommen, wenn jetzt beispielsweise die PSV Eindhoven, die ja an Kouitakura interessiert sein soll und den noch auf dem Zettel hat, da plötzlich irgendwelche fetten Summen bietet, man weiß es nicht. Aber Roland Wirkus hat ja auch schon mal gesagt, das war bei Itakura, nein, der ist im Moment nicht verkäuflich.
Ja, und Eindhoven liegt ja auch immer noch kurz hinter der Grenze in den Niederlanden, nicht plötzlich in Saudi-Arabien, deswegen müssten das schon krasse Summen sein, die eigentlich da nicht zu heben sind. Aber ja, es gilt, dass man das sagt niemals nie Prinzip, nur nie sagen wir nicht, aber sehr wahrscheinlich nicht sagen wir. Und ja, damit haben wir, glaube ich, jetzt dann auch sozusagen die Vorlage geliefert, das Opening für die Transferperiode. Und nächste Woche, Carsten, haben wir ja dann noch eine Folge in diesem Jahr. Da werden wir ein bisschen rückblicken, vielleicht auch ein bisschen prognostizieren, vielleicht uns irgendwas Überraschendes noch ausdenken. Aber ich würde sagen, jetzt erstmal Deckel drauf auf die ja, nicht auf die Hinrunde, aber auf das spielende Spieljahr 2024. Und ja, dann widmen wir uns so dem Übergang in der nächsten Folge.
Genau, und das ist ja auch spannend. Es wird ja auch da nochmal Veränderungen bei Borussia geben. Stefan Stegemann, der neue Geschäftsführer, steigt ein. Dann geht's ja schon am 2. Januar wieder los. Es gibt das Testspiel gegen Nijmegen, das die Gladbacher vereinbart haben. Und dann kommt ja schon der FC Bayern am 11. Januar. Also das ist ja schon mal ein Start ins Jahr, der sich gewaschen hat und wo die Gladbacher mit Sicherheit richtig Bock drauf haben. Das ist mal klar. Ich denke da nur an den kleinen Dienst, der ja wirklich die höchsten Bühnen inzwischen bespielt als Nationalspieler, und der wird da richtig Spaß dran haben, hier auch dann das erste Heimspiel als Gladbacher gegen die Bayern dann erfolgreich zu gestalten. Und ja, also wird spannend der Start, und darum kann man sich drauf freuen. Und
ja, man freut sich überhaupt mal wieder drauf, ne? Also ich meine, man muss ja ganz ehrlich sein, es gab schon Phasen, wo man dachte, oh, es ist irgendwie sehr zäh und was kommt denn jetzt wieder und wie werden sie es jetzt verbocken? So, und dann, ne, haben sie es auch verbockt. Genau. Aber jetzt einfach mal wieder so, man freut sich eigentlich jetzt schon aufs Spiel gegen die Bayern.
Genau, und auch auf die restlichen Spiele. Nicht nur, weil die Bayern kommen, sondern auch auf das, was danach kommt.
Auch dienstagabends in Wolfsburg freue ich mich auf 2 Grad und so weiter. So ist es, ja.
Ach, da, in Wolfsburg gibt es bestimmt Wärmestrahler im Stadion oder sowas. Die sind da ja
genau,
ganz
haben
modern.
Genug Dieselaggregatoren, die noch da rumstehen.
Also von daher, ja, aber das ist doch eigentlich eine super Botschaft zur Weihnacht sozusagen. Wir nehmen jetzt hier am 23.12. auf und das wird dann ja über die Weihnachtstage erstmal gehen bis zum nächsten Podcast. Aber das ist doch eine super Botschaft, dass man sich ganz einfach auf das, was da kommt, freuen kann, mit guten Wünschen die Borussen verabschieden kann ins neue Jahr. Und ja, Gerardo Seoane hat einen Wunsch geäußert, dass man eben mit dieser Beharrlichkeit weiter unterwegs ist. Und das unterstreiche ich jetzt mal. Wenn die Gladbacher bei sich bleiben, ist richtig was drin in der Saison. Und ja, darf man das frohe Botschaft nennen oder ist das zu viel?
Ich doch nicht. Dachte gerade, ich glaube, man darf es nicht groß schreiben, das F, ne? Das ist dann Blasphemie. Aber nee, aber Borussia versendet frohe Botschaften ist doch eine gute Überschrift über diese Folge eigentlich. Und dann wünschen wir euch nicht Beharrlichkeit, sondern Behaglichkeit in den nächsten Tagen. Genießt auch mal die fußballfreie Zeit, außer natürlich, wenn ihr unsere Texte lest und auf RP Online geht und die Ausgaben der Rheinischen Post lest. Ja. Und dann hören wir uns nach den Feiertagen, kurz vor Silvester, am nächsten Montag in alter Frische zur Jahresabschlussfolge.
So wird es sein. Also frohe Weihnachten und bis dann. Ciao.
Jo, Geschenke verbundenes Vergnügen. Bis dahin. Tschüss.
Kapitalist.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de